Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Geist. Amen. Der Predigttext von heute steht in dem Kapitel vor der Schriftlesung. Auf die Schriftlesung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Der Predigttext steht in Offenbarung 3, die Verse 15 bis 17 und sind Worte von Jesus an die Gemeinde in Laodicea. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Das sind harte Worte, die Jesus der Gemeinde in Laodicea gesagt hat. Und ich denke, es sind auch Worte, die heute noch für uns Relevanz haben. Die Gemeinde in Laodicea war, wie wir im Text lesen, eine sehr reiche Gemeinde. Aber wir lesen auch, dass dieser Reichtum anscheinend der Gemeinde nicht so gut getan hat. Sie sind als gesamte Gemeinde lau geworden. Immer wieder finden wir in der Bibel, dass Reichtum eine große Gefahr für Christen ist. Also Reichtum ist nichts Schlechtes, aber viel Geld kann dazu führen, dass unser Herz verführt wird. Deshalb sagt Jesus auch in Lukas 18, Vers 24, wie schwer ist es doch für die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Wenn ich es mal umformulieren darf, würde ich da Jesus in den Mund legen, dass er sagt, viel Geld zu haben, das ist ein geistlicher Nachteil. Weil wer viel Geld hat, der ist besonders gefährdet, sein Herz nicht allein von Gott abhängig zu machen, sondern es an die Dinge dieser Welt zu hängen. Geld gibt ein falsches Gefühl der Sicherheit. Man kann sich ganz leicht in einem falschen Denken verfangen, dass man umso mehr Geld man hat, umso sicherer ist. Aber wir als Nachfolger Jesu, wir sind berufen, auf Jesus zu vertrauen. Und eben nicht auf unser Bankkonto. Aber ich befürchte, dass alle wir, wie wir heute hier im Gottesdienst sitzen, jeder einzelne von uns, wir sind gefährdet, in diese Falle zu fallen, die ich eben erwähnt habe. Weil wir, ob wir das so sehen oder nicht, wir zählen zu den reichsten 20% der Erde. Wir sind die reichsten Menschen, die mit jemals hier auf dieser Erde gelebt haben. Niemand hier muss fürchten zu verhungern und ich sehe auch keinen, der hier in Lumpen rumlaufen muss. Wir müssen eigentlich auch gar nicht so wirklich für unser täglich Brot beten, weil wir haben genug Geld, in den Hit oder in Aldi zu gehen und uns zu kaufen, worauf wir Lust haben. Wir sind reich, ob wir uns so sehen oder nicht. Und wenn wir die Worte Jesu ernst nehmen, dann bringt dieser Reichtum eine gewisse Gefahr mit sich. Wir sind gefährdet, unser Herz nicht mehr allein an Jesus zu hängen. Was sagt Jesus jetzt dieser reichen Gemeinde in Laodicea? Er sagt, weil ihr lau seid, werde ich euch ausspucken. Was ist mit kalt, lau und warm gemeint? Ich denke, hier geht es um unsere Herzenshaltung gegenüber Jesus. Es gibt Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen und ihn ablehnen. Ihre Herzen sind Jesu gegenüber kalt. Und es gibt Menschen, die feurig für Jesus brennen, die sein Wort lesen, es ernst nehmen und sich nach seinen Worten ausrichten. Und zuletzt gibt es Menschen, die irgendwo dazwischen sind. Sie sind weder kalt noch warm, sie sind lau. Ich denke dabei vielleicht an die vielen Leute, die sich Christen nennen, nur weil sie irgendwann mal in ihrem Leben getauft wurden. Aber sie lassen Jesus nicht den Herrn ihres Lebens sein. Ich denke vielleicht sogar an Leute, die Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber trotzdem lassen sie die Worte Gottes keine Autorität über ihr Leben haben. Sie sind, so sagt Jakobus, sie sind Hörer und nicht Täter der Worte. Jesus sagt, sie sind Leute, die ihr Haus auf Sand bauen und nicht auf Stein. Ich denke da auch an die Leute, die sowas sagen wie, ja, ich glaube ja schon irgendwie so an Gott, aber man soll es ja auch nicht so übertreiben, wir wollen ja auch nicht so radikal werden. Aus so einer Einstellung resultieren oft Kompromisse in vielen Lebensbereichen. Hören wir mal darauf, was Jesus dazu sagt. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 23, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Wer nicht bereit ist, sich selbst zu verleugnen und Jesus Herr sein zu lassen, in allen Lebensbereichen, ist lau. Und Jesus, so sagt er, wird jeden, der lau ist, ausspucken. Das ist wie mit lauwarmem Wasser. Ich trinke gern kühles Wasser aus der Leitung oder einen Tee mit heißem Wasser. Aber ich habe noch nie miterlebt, wie jemand gerne lauwarmes Wasser trinkt. Also wir kennen das vielleicht alle so aus dem Sommer, dann die Wasserflasche, die ein bisschen länger in der Sonne stand. Und genauso sagt Jesus, dass er alle die, die lau sind, ausspucken wird. Lauheit ekelt Jesus an. Weil lau sein bedeutet, die Dinge dieser Welt ihm vorzuziehen. Das ist so, wie wenn man lieber aus einer dreckigen Pfütze Wasser trinkt, als aus einer klaren Quelle. Und ich möchte mich selbst hier immer wieder überprüfen, ob mein Herz noch feurig für Jesus ist oder ob ich lau geworden bin, ohne es zu merken. Weil das schleicht sich ein in unser Leben. Ich merke immer wieder, wie schnell es geht, dass ich mein Herz an die Dinge dieser Welt hänge. Ich merke es im Umgang mit meinem Geld, mit meiner Zeit, in meinem Umgang mit Menschen. Immer wieder muss ich mich selbst überprüfen, ob mein Herz auf Jesus als meinen Versorger vertraut oder ob mein Herz Sicherheit schöpft aus dem Geld auf meinem Konto. Und so oft ist das Gute der größte Feind vom Besten. Es ist gut, wenn wir uns in der Gemeinde engagieren, wenn wir hier mitarbeiten. Wir haben so viele wunderbare Sachen hier in der Gemeinde. Aber wenn dies dazu führt, dass wir uns als Gemeinde in einem frommen Ghetto verschließen und keinen Kontakt zu Nichtchristen pflegen, dann hindert uns das Salz und Licht in der Welt zu sein. Wir haben doch das Vorrecht, die beste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt, den Menschen in unserem Umfeld zu erzählen. Aber wenn ich ehrlich bin, geht das ziemlich oft in meinem Leben unter, durch die ganzen Nebentätigkeiten, die ich in der Gemeinde habe. In Offenbarung 2, die Verse 4 bis 5, lesen wir, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Jesus fordert uns auf, Buße zu tun, umzukehren, wenn wir merken, dass unser Herz erkaltet und lau geworden ist. Wenn wir merken, dass wir lau geworden sind, müssen wir alles, was geht, daran setzen, Buße zu tun und unser Herz wieder ganz neu Jesus hinzugeben. Die Bibel ermutigt uns immer wieder dazu, auszuharren, nicht aufzugeben, sondern den guten Lauf bis zum Ende zu laufen. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass ich so oft den Fokus verliere und mein Herz an die falschen Dinge hänge? Was können wir tun, um nicht lau zu werden, um nicht in diese Falle zu fallen? Auf diese Frage gibt es ganz sicher verschiedene Antwortmöglichkeiten. Aber eine ist mir ganz neu wichtig geworden in letzter Zeit. Ich glaube, hier bei uns in der Gemeinde und auch in vielen anderen Gemeinden in Deutschland, in der westlichen Welt, ist etwas in den Hintergrund geraten, was in vielen anderen Generationen von Christen ein ganz wichtiger Predigtpunkt und Teil ihres Denkens war. Und zwar die zweite Wiederkehr Jesu. Der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird auf diese Welt. Wir reden hier sehr viel über das erste Kommen Jesu und was er da alles für uns bewirkt hat. Und das ist gut und wichtig so, dass wir darüber reden, das ist ganz wichtig. Aber ganz selten reden wir darüber, dass er eines Tages ein zweites Mal wiederkommen wird und was das bedeutet für unser tägliches Leben. Die zweite Wiederkehr Jesu ist auch im Neuen Testament ein ganz wichtiges Thema. In 24 von 27 Büchern im Neuen Testament wird sie erwähnt. Die anderen drei Bücher sind nur wenige Kapitel lang und da hat wahrscheinlich nicht alles rein, war nicht genug Platz, um alles reinzuquetschen. Das Neue Testament redet sehr viel darüber, über den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament. Schon in Daniel 7 finden wir eine Ankündigung auf die zweite Wiederkehr Jesu. Dort heißt es: Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschen Sohn. Jesus selbst kündigt seine Wiederkehr an mit fast den gleichen Worten. Lukas 21: Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wow, was wird das für ein Moment werden, wenn Jesus wiederkommt? In Lukas 12, Vers 37 heißt es, wir haben es auch schon gehört als Wochenspruch, gesegnet sind diejenigen, die vorbereitet sind und seine Rückkehr erwarten. Die Frage, die aus diesem Vers entsteht, ist, sind wir vorbereitet auf sein Kommen? Und erwarten wir es sehnsüchtig? Denken wir doch einmal an die letzten 12 Monate zurück. Jeder kann sich ja jetzt mal selbst fragen, habe ich mit der Erwartung gelebt, dass Jesus wiederkommt? Der Test dazu ist vielleicht, sich die 10 schlechtesten Momente für die Wiederkehr Jesu im letzten Jahr zu überlegen. Und jeder, der so wie ich schon leicht dement wird, der kann sich ja, der sich nicht ans letzte Jahr erinnern kann, der kann sich fragen, in der letzten Woche, was habe ich getan, was Ewigkeitswert hat? Habe ich in der letzten Woche sehnsüchtig Jesus erwartet? So sicher wie hier gerade in diesem Raum Sauerstoff ist, wird Jesus eines Tages wiederkommen. Im Gespräch hört man manchmal so ein Argument wie, Jesus ist doch bisher noch nicht wiedergekommen. Ich glaube nicht, dass der noch kommen wird. Sie haben ja schon vor 2000 Jahren gesagt, der kommt bald. Ich glaube, das kann man so nicht sagen, weil das ist ungefähr so zu sagen wie, ich bin bisher noch nicht gestorben, deshalb werde ich auch nicht sterben. Jesu Wiederkehr ist einfach mal eine einmalige Sache und er wird sicher wiederkommen. Nur weil das noch nicht passiert ist, heißt es nicht, dass er nicht kommen wird. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir vor seinem Thron stehen. Der Thron, den wir vorhin wunderbar in der Schriftlesung beschrieben bekommen haben. Und dann werden wir Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie wir unser Leben hier auf Erden gelebt haben. 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dieser Moment, wenn wir dann vor seinem Thron stehen, das ist der alles entscheidende Moment unseres Lebens. Wir sollten unser ganzes Leben im Licht dieses einen Tages leben, weil an diesem Tag wird Jesus sein Urteil über uns reden. Und ich glaube, vielleicht haben wir ein bisschen zu wenig über diesen Tag geredet und deshalb tritt es viel zu sehr in den Hintergrund in unserem Denken. Im Neuen Testament sehen wir, dass die ersten Christen jederzeit mit der Wiederkehr Jesu gerechnet haben. Und das hat ihr Lebensstil beeinflusst, das hat sie geprägt. Und ich glaube, es tut uns gut, so ein Bewusstsein zu bekommen, dass Jesus jeden Tag wiederkommen kann. Weil das verändert unsere Art zu leben positiv und hilft uns, uns nicht auf die Dinge dieser Welt zu fokussieren und uns in Kleinigkeiten zu verlieren, sondern hilft uns, auf das Zukünftige zu sehen und auf das sich zu konzentrieren, was wirklich zählt. Ich habe hier so von meiner Frau so ein Wollknäuel geklaut. Dieses Knäuel soll so ein bisschen bildlich für die Zeit stehen, die ich leben werde. Nicht nur hier auf der Erde, sondern auch in Ewigkeit. Und hier am Anfang von diesem Knäuel habe ich für die, die es sehen, so einen ganz kleinen roten Faden angebracht. Dieser rote Faden steht für die Zeit, die ich hier auf dieser Erde lebe. Der ganze Rest dieses Wollknäuels steht für mein Leben nach dem Tod. Und ich entdecke bei mir, dass ich immer wieder sehr unvernünftig handle, wenn ich mir das so anschaue. Ich fokussiere sehr viel meiner Zeit, meiner Gedanken in diesen kleinen roten Teil hier und vernachlässige dabei den ganzen Rest meines Lebens, der viel mehr ins Gewicht fällt. Ich verhalte mich ein bisschen wie ein Kind, welches ein Stück Schokolade jetzt sofort haben will, statt zu warten und dafür eine ganze Tafel zu bekommen. Ich lebe nicht vorausschauend. Ich sammle mir zu wenig Schätze im Himmel, lieber Schätze hier auf Erden horten. Ich lebe viel zu selten im Licht von dem, was ganz sicher kommen wird. Die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt zu bieten hat. Unser Fokus sollte auf der unsichtbaren Welt sein, auf Jesus, auf dem, was kommen wird. Und deshalb wollen wir jetzt uns zum Schluss hin noch einmal kurz Gedanken machen über den Inhalt von Offenbarung 4, von der Schriftlesung, die wir gehört haben. Weil das lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen. Jeder von uns wird eines Tages ganz sicher vor dem Thron Gottes stehen. Wir werden vor dem stehen, der unerschaffen ist. Der schon immer war, der ist und der immer sein wird. Und dieser ewige Gott, der größer ist, als unser Verstand es jemals fassen kann, wird hell strahlen, wie Edelsteine. Und ein Regenbogen wird um seinen Thron sein. Und da werden diese vier Wesen sein, mit Flügeln und überall Augen. Ich bin mir sicher, dass jeder, der von uns heute Morgen aufgewacht wäre und einem dieser Wesen begegnet wäre, vor Angst gezittert hätte. Aber selbst diese furchteinflößenden Wesen machen den ganzen Tag nichts anderes, als Gott anzubeten und Gott die Ehre zu geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir dann vor Gottes Thron stehen, dass es uns geht wie Jesaja, als er vor Gottes Thron stand. Jesaja erkannte, wie heilig und vollkommen Gott ist. Und mit dieser Erkenntnis erkannte er auch, wie schuldig er vor Gott war. Jesaja wurde sich seiner Schuld bewusst und rechnete damit, sterben zu müssen. Er erkannte, dass er den Tod für seine Taten verdient. Und genauso wie Jesaja werden auch wir unser Leben im Licht Gottes sehen. Ich weiß jetzt schon, ich glaube, ich werde da weinen. Werde weinen darüber, wie ich die mir anvertraute Zeit verwendet habe. Die vielen Stunden vor dem Fernseher, vor dem PC. Tausende von Stunden, die ich damit zugebracht habe, meinen Kopf mit Müll zu füllen, statt mit guter Wahrheit. Ich werde darüber weinen, wie ich manche Menschen behandelt habe. Und werde weinen, wenn ich erkenne, wie ich hätte mit meinem Geld Leute segnen können, statt das Geld für noch mehr Komfort auszugeben. An diesem Tag werden wir erkennen, ob wir unser Leben wirklich zur Ehre Gottes gelebt haben oder ob wir unser Leben vergeudet haben. Und manch einer, der in diesem Leben Jesus nachgefolgt ist und dafür Spott kassiert hat, vielleicht Verfolgung, ausgelacht wurde, Nachteile in Kauf genommen hat, der wird an diesem Tag von Jesus geehrt werden. Und die, die in dieser Welt viel hatten und denen es gut ging, die sich aber nicht für Jesus und seinen Willen interessiert haben, die werden an diesem Tag alles verlieren. Denn zu den einen wird Gott an diesem Tag sagen, Matthäus 25, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und zu den anderen wird er sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Was wir an diesem Tag hören werden, ist allein abhängig davon, ob Jesus Herr unseres Lebens sein durfte oder nicht. Ich bete für mich jede Woche, dass Gott am Ende zu mir sagen wird: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Das ist das Lebensfazit, was ich am Ende meines Lebens hören will. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als diese Worte am Ende meines Lebens aus dem Mund meines Königs zu hören. Es kann sein, dass ich noch viele Jahre warten muss, bis ich diese Worte höre. Aber es kann auch sein, dass es schon sehr bald ist. Jesus sagt selbst, dass er unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Ich bin Krankenpfleger von Beruf und habe vor kurzem eine junge Frau mit Brustkrebs betreut. Nach der OP wurde recht schnell klar, dass sie nicht nur Brustkrebs hatte, sondern dass bereits ihr gesamter Bauchbereich voller Metastasen war. Natürlich hatte diese junge Frau nicht damit gerechnet. Und auch mich hat ihr Schicksal bewegt. Unser Leben, es kann so schnell rum sein, ohne dass wir damit rechnen. Niemand garantiert uns, dass wir noch viele Jahre zu leben haben. Jeder Tag kann unser letzter sein. Genau deshalb sagt uns Jesus auch in Lukas: Seid wachsam. Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft. Essen und Trinken sind keine Sünde. Essen und Trinken ist nichts Schlimmes. Hier geht es darum, dass wir unseren Fokus richtig wählen, dass unser Fokus nicht auf den Dingen dieser Welt liegt, sondern auf Jesus und auf seinem Reich. Jesus will, dass wir uns auf den Tag, wenn er wiederkommt, freuen können und nicht davor erschrecken. Dieser Gedanke kommt auch noch einmal ganz klar in der letzten Bibelstelle für heute zum Tragen. Philipper 3, die Verse 18 bis 20. Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Und mit dieser Stelle kommen wir zurück zum Anfang der Predigt. Die Menschen, die in unserem Predigttext in Offenbarung 3 als lau bezeichnet werden, nennt Paulus hier Feinde des Kreuzes. Es sind die Menschen, die nur an das Leben hier auf dieser Welt denken. Paulus sagt, sie enden im Verderben. Jesus sagt, er wird sie ausspucken. Aber jetzt haben wir eine Antwort auf unsere Frage vom Anfang. Was kann uns helfen, nicht laut zu werden? Die Antwort oder eine Antwort: Lasst uns einander gegenseitig daran erinnern, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir eines Tages vor Gottes Thron stehen werden und Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie wir gelebt haben. Aber lasst uns auch einander daran erinnern, dass wir diesen Tag sehnsüchtig erwarten können, dem Tag, an dem wir endlich für immer bei Jesus sein dürfen. Unsere Heimat ist doch im Himmel, wie wir eben gelesen haben. Da gehören wir hin. Und in diesem Bewusstsein zu leben, hilft uns, den Fokus nicht auf die Dinge dieser Welt zu legen, sondern erinnert uns immer und immer wieder daran, das, was wir tun, im Licht der Wiederkehr Jesu zu bewerten. Immer wieder diese Überlegung: Hat das, was ich tue, hat das Ewigkeitswert? Und wenn wir so leben, dann werden wir feststellen, dass die Reaktion der 24 Ältesten die einzige Option ist, die auch uns bleibt, nämlich die eigene Krone vor dem Thron Gottes niederzulegen. Wenn wir dann Jesus Herr sein lassen in unserem ganzen Leben, dann werden wir die große Freude haben, eines Tages mit den vier Wesen vor seinem Thron zu stehen und seine Nähe und Gegenwart genießen zu dürfen. Und dann werden wir die schönsten Worte aus seinem Mund hören, die wir jemals gehört haben. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Amen.